Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei einem Podcast bei den Aviation Nerds, beziehungsweise auch bei einem Vodcast. Wir machen es wieder live und wir kommen immer näher ran an Perfektion, auch wenn wir immer noch ziemlich weit weg sind. Ich bin der Ron, der Esel nennt sich immer zuerst. Auf der anderen Seite ist Björn, den ihr ja alle aus dem gleichnamigen YouTube-Kanal kennt, also von den Aviation Nerds. Unser kleiner Star Willi macht wahrscheinlich gerade Schule oder irgendwie sowas. Der hat keine Zeit, sich hier mit einzuklinken, machen wir aber auch noch. Und Björn, wir nennen das Ganze Update zum Thema Corona, denn es gibt ja ein paar Neuigkeiten.
Ja, Update, Thema Corona, natürlich nur bezogen aufs Fliegen. Wir sind ja hier bei den Aviation Nerds, ganz klar. Da habe ich ein bisschen was zu erzählen, auch sogar aus eigener Erfahrung in den letzten Tagen.
Okay, also wir haben ja alle gesehen, es wird geflogen, es wird viel drüber geredet, es wird gut gefunden oder stark kritisiert. Das müssen wir dazu auch sagen. Vielleicht können wir darauf also ein bisschen eingehen. Und ja, du kannst ja erstmal aus eigener Erfahrung sagen, du saßt wieder im Cockpit deines Flugs. Welches denn? A320?
Es waren 320, genau, unser ältestes Maschinchen, also alt.
Ist es denn noch angesprungen, Björn?
Ja, natürlich. Hat auch keine Macken gemacht, das E-Kam war sauber, es war wunderbar. Es war wirklich so, jetzt erzähle ich dir mal eine Mini-Story. Ich bin ins Flugzeug rein, bin ja, ich glaube, 4 Monate bin ich nicht mehr im Flugzeug gewesen. Ne? Bin da rein, Cockpit Preparation, Schnickschnack gestartet und irgendwann im Reiseflug musste ich mal auf Toilette und dann ist Folgendes passiert. Ich, sowieso schon gestrahlt wie so ein Honigkuchenpferd, bin aufs Klo gegangen, habe die Klotür vorne abgeschlossen und rieche, kein Witz, rieche dieses Airbus-Klo-Metall-Plastik-Geruch-Ding. Hm. Und ich habe mich zu Hause gefühlt. Das ist ein bisschen bizarr. Aber das, ja, weil 10 Jahre lang, wenn ich zur Arbeit gehe, gehe ich da 3-4 Mal rauf.
Gibt's das nicht als Spray so? Als für Piloten, die gerade nicht fliegen, so als Spray wäre doch eine Idee, oder? So.
Für manche wirkt das beruhigend, ja. Das ist, oder? Guck mal, das ist so, stell dir vor, du bist 3 Monate im Ausland, kommst nach Hause in dein eigenes Haus und ziehst diese hakende Haustüre zu. Wenn die plötzlich kracht und knarrt, dann denkst du auch, das Geräusch habe ich vermisst. Und das ist mit so kleinen Dingen wie auch der Geruch im Klo.
Geruch, Klo ist jetzt ein bisschen komisch, muss ich dir ehrlich sagen, aber Geruch vom neuen Auto?
Ja, genau.
Und, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, wahrnimmst und genauso liebst wie ich, neues technisches Gerät.
Ja, logisch.
Wenn man den Karton aufmacht, wie das riecht allein. Ich kaufe mir manchmal Geräte einfach nur, um dran zu riechen und dann werfe ich sie weg.
Geräte-Nerd, ja.
Also wirklich, es ist irre. Hatte ich schon erwähnt, dass ich ein neues technisches Gerät habe? Ups, schwarz. Ah, da ist es. Ja, eine neue Regie habe ich mir geholt. Und wer kriegt meine alte, lieber Björn?
Ich. Ich freue mich drauf. Ganz toll.
Ja. Ne? Also, wie gesagt, das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder so von Blackmagic, aber wir haben ja so einen Atem da, denn wir wollen auch wieder live streamen aus dem großen Airbus-Simulator. Auch das planen wir schon wieder und uns sind letztes Mal schon die Eingänge ausgegangen. Ne? Wir hätten gern viel mehr Kameras gezeigt, wir wären gern auf viele Details draufgegangen, auf euren Flugcomputer, auf diverse Sticks und alles sowas. Nächste Mal haben wir genug Eingänge, wie wir hier alle sehen. Ja, Björn, jetzt aber zurück zu der Situation aktuell. Also, aus irgendeinem Grund wurde gesagt, wir fliegen jetzt wieder. Es ist Ostern, die Leute wollen fliegen und alle haben gebucht wie die Wahnsinnigen. Weil man es natürlich auch aus anderen Ländern gesehen hat, denn in England schnellten ja plötzlich die Buchungszahlen nach oben, als Großbritannien gesagt hat, ja, wir sind ziemlich gut geimpft, wir sind eventuell auf einem guten Wege, schießt los und die Buchungszahlen schossen durch die Decke. Wie war es in Deutschland?
Anfänglich war das ähnlich. Also die großen Airlines haben ja diese sogenannte Mallorca Special Ops oder Extra Ops geplant. Auch meine Firma hat extrem viele Flugzeuge mehr eingesetzt und die Strecken teilweise verdreifacht. Ja? Da sind wirklich dann morgens um 6 Uhr 2 Maschinen statt nur einer geplant nach Mallorca rausgegangen.
Und Moment, verdreifacht zu Corona-Situation oder verdreifacht zu früher normal?
Nein, zu Corona-Situation. Ah, okay. Zu Corona. Aber das ist trotzdem immens. Ne? Wenn man aus dem Stegreif sein Angebot quasi verdoppelt, verdreifacht, das muss man erstmal gewuppt kriegen. Wir waren zum Glück vorbereitet. Unsere Airline hat schon im Vorfeld die Piloten auch wieder geretrained, also ein Ramp-Up-Training gemacht. Und wir konnten das Programm auch stemmen. Und die ersten Tage waren auch ziemlich gut. Also ich meine, ich habe auch nicht so ein tiefen Einblick, aber das waren Buchungslagen um die 90%. Ja, teilweise konnte man auch kein Ticket mehr kaufen.
So, es geht ja nicht nur um die Piloten, die wieder auf den Stand gebracht werden müssen, sondern auch Flugzeuge stehen ja zum Großteil gerade rum, vielleicht sogar im Ausland irgendwo, wobei Wartungscrews, glaube ich, immer unterwegs sind und dort die in einem relativ guten Zustand halten. Also da werden, glaube ich sogar, wenn ich es richtig gehört habe, du kannst es ja nochmal erzählen, sogar angeworfen, immer wieder in regelmäßigen Abständen. Also die Motoren, die Maschinen, die Triebwerke wieder angelassen und ähnliches. Also kann man so ein Flugzeug einfach so aus der Garage holen und los geht's?
Einfach so nicht. Das kommt natürlich erstmal drauf an, wie lange stand das Flugzeug schon, in welchem Zustand wurde es geparkt. Also zum Beispiel Long-Term-Parking, gibt es so wirklich extrem lange Parken. Da werden zum Teil auch die Triebwerke abmontiert, einfach weil das auch Leasingkosten spart, wenn das Triebwerk nicht im Flugzeug montiert ist, sondern daneben steht. Ja, und wenn das geschehen ist, kannst du dir vorstellen, so ein Triebwerk kann man nicht einfach nur ranstöpseln. Das dauert wieder mehrere Tage, bis das dann dran hängt. Dazu auch die Hydraulikflüssigkeiten, die nachgefüllt werden müssen, die Ölstände und so weiter. Also man muss das schon mehrere Wochen voraus planen, ne, so ein Flugzeug wieder zu aktivieren.
Und auch das kannst du jetzt bestätigen oder sagen, dass es nicht so stimmt. Es ist besser, wenn Flugzeuge in trockener Wärme stehen. Deswegen zum Beispiel auch viele ja in, ich glaube in Amman oder so, in Jordanien oder sowas parken viele auch unten in Südeuropa, stehen viele Flugzeuge, wo es also nicht täglich drauf regnet und wo es nicht kalt ist. Stimmt das?
Oh, da ist ein bisschen Laienwissen jetzt, was auch durchkommt. Ich sag mal ja. Also was ich ganz klar weiß.
Laienwissen. Ich bin nur ein Nerd. Ich bin kein Experte. Ich bin nur Nerd. Ja.
Ich bin auch nur der vorne links, rechts, vorne runter macht so ungefähr und nicht der die Flugzeuge wartet. Aber was ich zum Beispiel weiß, Ron, Flugzeuge mögen es auch nicht, in maritimer Luft zu stehen. Ne? Also ein Flugzeug 2 Jahre in einer Region von Salzwasser umgebenen Meeren zu parken, ist auch sehr schlecht. Ne? Weil Salzwasser greift natürlich auch die Metalle an, ne, im Flugzeug. Und da gab es auch schon Unfälle. Hawaii vor zig Jahren, Hawaiian Airlines, ist das Dach abgeflogen.
Das Dach abgeflogen? Reiseflug.
Das Dach abgeflogen im Reiseflug. Verursacht durch jahrelanges Salzwasser, was immer auf dem Rumpf, glaube ich, sich in die Nähte reingearbeitet hat oder so. Und dann ist es irgendwann mal abgeflogen.
Die Erfindung des Cabrios mit dem Flugzeug. So, Björn, jetzt habe ich natürlich Fragen, viele Fragen. Plötzlich setzen sich alle in ein Flugzeug und zur gleichen Zeit dürfen nicht alle in einem Restaurant sitzen und es dürfen nicht alle im Theater sitzen und es dürfen nicht alle zusammen im Büro zusammensitzen. Warum im Flugzeug? Warum bei den anderen Sachen nicht?
Ja, warum das bei anderen Sachen nicht ist, weiß ich nicht. Ich kann dir nur definitiv die Fakten aus dem Flugzeug sagen, warum das da geht. Und ich habe auch mit meiner Frau lange drüber gesprochen. Ich schieße einfach mal los und dann machen wir mal ein Experiment, ein kleines dazu, ja? Also du darfst nur nach Mallorca fliegen, lieber Ron, wenn du vorher zu einem PCR-Test gingst. Ja? Also das reicht nicht irgendwie hier einmal Abstrich und dann in so eine Flüssigkeit und dann Schwangerschaftstest ablesen. Nee, du brauchst einen PCR-Test. Der muss relativ frisch sein, maximal 72 Stunden. Also, wir gehen heute zum PCR-Test, es kommt raus, negativ, wunderbar. Jetzt gehst du morgen zum Flughafen, natürlich mit deiner Maske, mit dem Mindestabstand und checkst mit 200 Leuten zusammen ein, die auch gerade negativ getestet wurden. Und alle halten Abstand dazu und noch die Maske. 3 Sicherheitsvorkehrungen, ja? 3 Stück.
Ja.
Und jetzt bist du im Flugzeug, wo die Crew auch im Vorfeld getestet wurde, direkt vor dem Flug. Und auch noch zum Beispiel Catering wurde angepasst. Ja? Also nochmal viele Sachen, um wirklich Kontakte zu minimieren. Und jetzt befindest du dich in 10 Kilometer Höhe und dir wird natürlich Luft zum Atmen bereitgestellt. Und weißt du, wo die Luft herkommt, die du atmest im Flieger?
Naja, draußen ist nicht genug. Also die wird schon irgendwo aus irgendeinem System, also aus Flaschen, aus Tanks, aus Behältern kommen?
Nee, fast. Also die kommt schon von draußen.
Also der Sauerstoff zumindest, würde ich mal sagen. Aber die reine Luft?
Na, die kommt von draußen, aber die muss eben extrem komprimiert werden. Und am besten kann das im Flugzeug so ein Triebwerk. Das dreht sich ganz schön schnell. Und dann nimmt man einfach aus der vorderen Sektion, bevor das mit dem Treibstoff und so losgeht, vorher nimmt man ein bisschen Luft ab, Zapfluft, und speist eben in das Klimaanlagensystem. Und da wird die Luft alleine schon 250 Grad heiß. So, das ist alles tot, was kreucht und fleucht, definitiv, bei 250 Grad.
Moment, nochmal ganz kurz, Wo kommt die Luft her? Wurde sie vorher aus dem Innenraum angesaugt oder muss man sie von draußen nehmen?
Nein, die ist komplett frisch von draußen, ganz frisch.
Okay. Na gut, jetzt gehe ich mal davon aus, dass in 10 Kilometern Höhe draußen sowieso der Virenbestand relativ gering ist.
Bei minus 56,5 Grad ist den Viren sowieso ganz schön kalt draußen. Ne?
Ja.
Da werden sie mal auf 250 Grad hochgeheizt, dann werden sie wieder runtergekühlt auf 0 Grad, die Luft. Ja? Das ist so ein Bernoulli-Effekt. Das wird mal expandiert, die Luft, und dann wird sie wieder komprimiert.
Ohne den Effekt würde dein Flugzeug gar nicht fliegen.
Genau.
Aber jetzt ist ja irgendwie Luft drin, also es wird ja der Druck nicht immer größer in der Kabine.
Genau.
Was passiert mit der Luft, die denn drin ist, wenn du von draußen neue reinholst?
Ja, genau. Also die Luft wird erstmal, die frische Luft erstmal in so ein System geleitet und jetzt kommt das Einzige, wo Leute sagen, da ist doch der Hase im Pfeffergraben, sagt man das so. Da kommt nämlich tatsächlich alte Kabinenluft zu der frischen dazu. Es wird gemischt in so einer Mixing Unit. Und diese Mischluft wird jetzt oben über den Fenstern, sind so Schlitze, da wird die Luft reingeleitet. Und wird ungefähr mit 1 Meter pro Sekunde fällt die Luft quasi wie so ein Schleier nach unten und wird unten wieder abgesaugt. Ja. Ein Teil der abgesaugten Luft wird outboard, also außerhalb des Flugzeuges, wieder ausgeblasen, aber ein anderer Teil dieser Luft eben wieder in diese Mixing.
Okay, wieder über die Temperatur? Wieder die Aufbereitung?
Nein, dann nicht. Dann nur in diese Mischeinheit.
Okay, also die Temperatur, die Erhöhung nur mit der Luft von draußen? Sozusagen. Und die Innenluft wird quasi dadurch gereinigt, sind dort noch Filter?
Genau. Und das ist nämlich das, wo ich dann sage, das ist trotzdem sicher, weil auch diese gemischte Luft aus der super frischen, klinischen Luft von draußen plus der bereits benutzten Luft im Flugzeug, die geht nochmal durch einen sogenannten HEPA-Filter. Mhm. HEPA-Filter, das ist eine Abkürzung, die gibt es in ganz vielen Branchen. Das heißt High Efficiency Particulate, wie auch immer. Das ist ein Filter, der kann wirklich nanometergroße Partikel rausfiltern, eben auch Viren, auch das Coronavirus und auch Bakterien. Und das zu, glaube ich, 99,9%, wenn ich mich nicht irre, nagelt mich nicht fest.
Ja.
Aber diese HEPA-Filter, die werden auch benutzt, um zum Beispiel tatsächlich OP-Säle zu reinigen.
So, und dann habe ich gehört, dass quasi die Luft in einem Flugzeug, in der Kabine, alle 3 Minuten komplett ausgetauscht wird.
Ja,
okay,
richtig.
Und das spricht dann natürlich dafür, dass dort wahrscheinlich mit der Luft doch ein bisschen mehr passiert als in den meisten Restaurants, selbst wenn dort ein Luftfilter steht oder irgendwie so etwas, denn das klingt doch nach ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich sage das jetzt mal völlig wertfrei. Ich bin nicht geflogen seit mehr als einem Jahr oder so. Ich bin da auch noch so ein bisschen ambivalent. Also ich weiß nicht, einerseits fliege ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich würde auch unheimlich gern wieder irgendwo hinfliegen, sage mir aber auch, muss es jetzt gerade sein. Björn wird sicherlich eine andere Meinung dazu haben, denn so wird Geld verdient in der Branche.
Genau, so ist es. Und die Frage nochmal, Ron, weil du eingangs gefragt hast, warum ich das dann darf. Also das waren jetzt schon mal alles die Gründe, warum anscheinend die Regierung auch sagt, okay, geflogen werden darf unter diesen Voraussetzungen. Und jetzt da auch noch gerade der Sonderfall Mallorca. Es geht ja eigentlich gerade nur um Mallorca. Ne? Alle anderen Länder haben ja trotzdem die Quarantäneverordnung. Nur Mallorca ist ja kein Risiko, oder kein Risikogebiet. Da gilt eben auch jetzt, dass du dann, bevor du zurückkommst, ja auch nochmal einen Test machen musst. Und auf der Insel ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, sowieso geringer als in fast jedem Landkreis in der Bundesrepublik.
Weil?
Ich weiß nicht, warum das so ist. Es gibt ja Politiker, die sagen, die glauben den mallorquinischen Zahlen nicht und so. Ja, ich weiß es nicht, aber das ist...
Ach so, reine Statistik meinst du, die du jetzt irgendwo geholt hast, ne? Ich weiß nicht, sind dort gerade Restaurants, Clubs und sowas offen?
Bis 17 Uhr. Also Restaurants, Außengastronomie hat auf Mallorca offen bis 17 Uhr.
Außengastronomie,
okay. Genau, natürlich auch wieder mit Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Und die Kombination aus all diesen Dingen, der sicheren Reise und auch dem vermeintlich sicheren Aufenthaltsort, die ermöglicht es uns... Wie ich finde, zum Glück, dass wir wieder ein bisschen fliegen dürfen.
Gut, wir haben ein bisschen über Preise geredet. Wie gesagt, das gibt so eine warme Dusche für die ein oder andere Airline, kurzzeitig zumindest mal. Wir wollten in dem Zusammenhang auch mal ganz kurz auf das Pricing eingehen und was eigentlich eine Airline verdient an so einem Ticket im Durchschnitt. Denn das sind auch Werte, wo einige sicherlich sagen, wirklich jetzt? Björn, wie ist das?
Wir nehmen jetzt einfach mal einen Industrieschnitt. Also selbstverständlich gibt es Airlines, die machen pro Passagier mehr Gewinn. Andere, die auf Masse spielen, ich sage jetzt mal die Billigcarrier, die machen pro Passagier weniger. Ich gehe jetzt einfach mal einen Industrieschnitt. Kurzstrecke, Langstrecke gemischt. Und da können Sie auch gerne, wenn Sie gerade zuhören, sich auch mal ganz kurz Gedanken machen. Was schätzen Sie, was im Durchschnitt eine Airline daran verdient, wenn der Ron oder ich morgen nach Mallorca zum Beispiel fliegen? Ja, muss ich mal kurz den Aufwand vorstellen. Das Flugzeug muss geleased werden. Das kostet über 100 Millionen. Es wird versichert. Es wird Personal geschult. Es wird Personal eingesetzt. Unter Umständen Überstunden, Spesen werden gezahlt. Der Flughafen will was verdienen. Treibstoff muss gezahlt werden. Landegebühren, Startgebühren. Das Ganze wird 10 Kilometer in die Luft geschmissen. 1000 km/h schnell wird noch angezündet. Ein Riesen-Act. Ja? Für welchen Gewinn am Ende des Tages?
Pro Fluggast, müssen wir dazu sagen.
Pro Passagier.
So, ich weiß nicht, ob... jemand dazu was schreiben will. So viel Zeit werden wir wahrscheinlich gerade nicht haben im Augenblick. Deswegen sagt Björn einfach, was der Industrieschnitt, wie gesagt, ist.
Ja, vor Steuern kann eine Airline eigentlich ganz glücklich sein, wenn sie ungefähr 5 Euro Gewinn machen pro Passagier.
Pro Passagier.
Ja.
Wie viel sitzen drin in deiner Möhre?
Zwischen 180 und 220. Na, im Durchschnitt. Natürlich macht eine Langstrecke pro Passagier vielleicht 15 Euro, dafür eine Kurzstrecke, wenn sie mal schlecht gebucht ist, nur 2 Euro pro Passagier. Aber da macht es halt die Masse. Na? Und wenn du eben 200 Millionen Passagiere beförderst, wie manche großen Billig-Airlines, dann sind auch die 5 € Schnitt schon ziemlich gut. Ne?
Naja, und wie ist das auf der Langstrecke, wo man ein Freund von mir, der bei einer großen deutschen Airline arbeitet, gesagt hat, hinten, also Langstrecke, wie gesagt, mit den verschiedenen Klassen, der hat gesagt, hinten, die Leute laden wir rein fürs Kerosin und für die laufenden Kosten und vorn, also in der Business Class, da verdienen wir das Geld. Weil da eben das Ticket mal schnell zwischen 3.000 und 6.000 Euro kostet, während da hinten vielleicht in die USA 400, 500, 600 Euro bezahlst. Hast du da Informationen dazu, ob der da leicht übertrieben hat oder ist das so?
Nee, ich kenne das auch so. Man sagt ja auch, ein Flugzeug muss 80% voll sein, damit es überhaupt irgendwas trägt. Und jeder Passagier, der dann kommt, der bringt erst den ersten verdienten Euro rein. Und das, na, wenn man das eben auf Buchungsklassen aufteilt, kann man das auch so darstellen. Das ist, glaube ich, schon richtig, ja.
Okay, mal kurzer Schwenk zu Corona. Dort habe ich ja auch einiges gelesen, dass zum Beispiel Buchungen in Impfzentren nicht wahrgenommen wurden. Sollten vielleicht diese ganzen Buchungen Leute von Airlines machen, die wissen, wie man es macht, dass man vielleicht auch mal sowas überbucht, wie ihr es ja auch macht?
Du meinst, wenn ich jetzt.
Na, einfach mehr Termine vergeben und wenn noch jemand kommt, hast du eben irgendeine Reserve, dass du da vielleicht noch was machst, damit du deine Plätze auslastest.
Das ist echt witzig.
Denn ihr macht es ja auch bei den Airlines, weil einfach wirklich, es ist unverständlich, aber es passiert ja immer wieder, 1, 2, 3, 4 Passagiere sind nicht da. Wie oft haben wir es nicht schon gehört? Wie gesagt, ich kenne es ja eher von hinter der Tür, ne, oder aus dem Airport, wo gesagt wird, Herr sowieso, bitte last and urgent call, last and urgent call. Und keine Ahnung, wo sie sind, sie sind einfach nicht da. Und die Plätze sind dann sozusagen leer und die Airline könnte sie schon wieder verkaufen. Und deswegen werden eigentlich die meisten Flugzeuge überbucht.
Genau. Gibt's für jede Destination gibt es so einen Faktor. Mallorca waren, glaube ich, mehr 5% auch, ne? Also.
Ja, da werden sicherlich Mathematiker dahinter hängen.
Ja,
Das ist
ja.
anhand der Wahrscheinlichkeitsrechnung wird gesagt, okay, wir müssen sie so und so viel. Und dann kann es natürlich trotzdem passieren, dass einer ankommt, hat ein Ticket und es wird gesagt, sorry, Sie Ärmster müssen jetzt in der Business Class sitzen. Oder fliegen Sie mit dem nächsten und wir zahlen Ihnen dafür 300 Euro oder sowas. Oder Sie kriegen noch eine Hotelübernachtung. Alles schon erlebt, wie gesagt. Und trotzdem rechnet es sich, weil eben Leute absagen, aus welchem Grund auch immer, Anschluss nicht bekommen, doch ein anderes Meeting gehabt, irgendjemand ist vielleicht krank geworden in der Familie, was auch immer es für Gründe gibt. Oder früher habe ich es ja auch gern gemacht, als es noch Duty Free gab, sozusagen kurz vorher, vor dem Boarding, nochmal in den Duty Free und nicht selten dann meinen Namen gehört, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich, glaube ich, mal relativ schnell los. Ja, es ist lange her, es ist verjährt, Björn, ich darf es jetzt erzählen.
Jo.
Ja. So, ne? Wie gesagt, das ist die Situation. Ihr seid wieder geflogen. Es fliegen viele. Einige wurden auch überrascht dann auf Mallorca oder wo auch immer, dass plötzlich die Testpflicht dann kam. Ich sage mir, wenn man in den heutigen Tagen unterwegs ist und fliegt, muss man mit sowas rechnen. Da muss man vielleicht auch damit rechnen, dass plötzlich alles wieder explodiert und gesagt wird, wir fliegen mal sicherheitshalber eine. Explodiert im Sinne der Zahlen. Wir fliegen sicherheitshalber mal eine Woche nicht, ne? So wie es ungefähr vor einem Jahr war, wo alle Flugzeuge vom Himmel geholt wurden, haben wir das letzte Mal ja schon erzählt und viele Leute saßen irgendwo fest. Ich finde, das Risiko muss man, wenn man jetzt unbedingt nach Mallorca will, eingehen.
Ja, das stimmt, aber ich kann dir jetzt aus eigener leidlicher Erfahrung was sagen. Ich hatte eigentlich vor, gestern meiner Frau und meiner Tochter auch nach Mallorca zu fliegen als Passagier. Habe das auch mit den Informationskanälen, die ich habe, versucht auch gut zu planen, habe auch einen Corona-Test gemacht, einer, der von dem Bundesministerium für Gesundheit und alles Mögliche zugelassen war, auch gemacht, habe auch von uns drei ein negatives Ergebnis, habe aber dann relativ kurz vor unserer Abreise rausgekriegt, dass dieser Test nicht reicht. Es muss tatsächlich ein richtiger PCR-Test gemacht werden, ja, für meine Airline, mit der ich da fliegen wollte. Und das ist alles nicht so einfach durchzuschauen. Da musst du wirklich dich durch so viele Seiten klicken. Du musst die Fachsprache aneignen.
Ja, zumal du ja den Antigentest im Augenblick mehrmals übrigens die Woche, das Gerücht hält sich ja immer nur einmal die Woche, man kann ihn sogar mehrmals die Woche kostenlos erhalten, beziehungsweise wenn man ihn irgendwo kauft, Apotheke selbst 8,50 Euro, aber eben PCR-Test ist da schon ein bisschen teurer und wer hätte den bezahlt?
Ich, natürlich. Also du musst ihn selbst, du musst,
du.
Ja klar, wenn du...
Okay. Okay, das kommt natürlich auf den Ticketpreis noch drauf, dann in dem Fall.
Genau, und wenn dann plötzlich die Reise nach Mallorca das Hotel sonst nur 500 kostet, du sagst, hab einen Schnapper gemacht und dann musst du aber dreimal 110 Euro für diesen PCR-Test drauflegen, dann fragt man sich, ob sich das lohnt. Na? Das stimmt. Also ja, man muss natürlich gefasst sein darauf, dass sich im Laufe des Urlaubes irgendwas ändert. Plötzlich sind die Zahlen hoch oder man darf doch nicht mehr raus. Das schon, aber im Vorfeld jetzt war die ganze Planung auch schon schwierig. Und da wird es den wenigen Leuten, die Lust haben zu reisen, auch nicht so leicht gemacht, finde ich.
Wie gesagt, Björn hat erzählt, wie es aus seiner Sicht wirklich eine sehr, sehr sichere Sache ist. Trotzdem müssen wir auch die Leute verstehen, die eben gern auch ins Theater gehen würden mit 5 Plätzen dazwischen, was ein riesenhohes Dach hat und so, vielleicht auch eine Ventilation und sowas, die sagen, wir dürfen es nicht. Ja, es ist gerade alles nicht so leicht. Es ist nicht so leicht und... Ja, mehr will ich jetzt einfach dazu nicht sagen und Björn sicherlich auch nicht. Wir wollen uns ja nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen in die eine oder in die andere Richtung. Wir können ja noch ein paar Sachen ansprechen. Das habe ich vorhin in der Vorbereitung schon mal ganz kurz getan, was ja auch mit Corona zusammenhängt. Nach wie vor wird Fracht gebraucht. Bei mir ist ja heute Fracht angekommen und gestern auch. Ach, ich kann es schon wieder zeigen hier, da ist es. Und also es wird nach wie vor geflogen ohne Ende mit Fracht und es werden nach wie vor auch Pakete in Passagierflieger geworfen. Es werden Passagierflugzeuge provisorisch umgebaut, aber auch permanent. Zum Beispiel in Dresden bei uns hier oben. Oben am Flughafen ist ja ehemals Elbe Flugzeugwerke, ne? Gehört glaube ich mit zu Airbus oder gehört, machen Umbauten. Dort werden gerade zwei 330, A330 umgebaut in Frachter. Was muss man machen? Größere Luken, Sitze werden natürlich nicht gebraucht in einem Frachter und sowas alles. Ja, ist wahrscheinlich der Umbau dann doch was anderes, als wenn ein Flugzeug als Frachter konzipiert war.
Ganz klar. Und ich frage mich auch immer, was macht man denn bald mal, wenn dieser Hype vorbei ist, der Cargo-Hype, ne? Wenn Amazon Air oder wie sie da auch gerade heißen, wenn sie einfach ihre Flotte mal verdreifacht haben und die anderen Kleinen, die gerade ihre Flugzeuge umbauen, was ist dann mit denen? Können die das so einfach wieder rückbauen? Lohnt sich das dann noch wieder eine Frachtmaschine draus zu machen? Da bin ich gespannt, was da passieren wird.
Oder muss man es überhaupt umbauen? Stehen nicht genug Flugzeuge rum? Sind nicht genug Flugzeuge noch auf Halde, die eigentlich ausgeliefert werden sollten von den Herstellern? Braucht man überhaupt wieder dann jemals so viel? Wird businessmäßig noch so viel geflogen? Das sind alles ganz viele Fragen, die sicherlich noch offen sind. So, dann habe ich noch ein paar Meldungen gelesen. Erfurt-Weimar, der kleine Flughafen, da sagte jemand, der Flughafenchef, wir sind doch schon seit vielen Jahren ein Frachtflughafen. Also dort wird auch sehr viel mit Fracht geflogen. Und ich muss mal gucken, ob die Session ist gerade abgelaufen. Du kannst ja noch mal ein bisschen erzählen, weil ich wollte gerade noch mal drauf gucken, was in Leipzig so los ist. Also das große DHL-Hub, ich glaube, das größte sogar in der Welt. Also selbst in den USA und in Asien, die DHL-Apps sind da sogar kleiner. Also man kann es ja nachts schauen, wie heißt die App Flightradar oder sowas, was dort hoch und runter geht, was dort geflogen wird. Es ist der Wahnsinn gerade. Ne? Und wir wissen ja manchmal gar nicht, welches Paket das bei uns ankommt. Man denkt immer so, ja mein Gott, Zug, LKW, die meisten waren da doch in irgendeinem Bauch von einem Flugzeug.
Ja, und das verstehe ich immer noch nicht. Ich mache mir immer gerne so Gedanken über, wie rechnet sich irgendwas? Ne? Wie rechnet sich das, dass ein Passagier von A nach B fliegt? Aber wie rechnet sich auch das, dass ich meine über Amazon Prime bestellte Stiftpackung, dass die morgen hier ist? Wie kann sich das rechnen, diese kleine Stiftpackung in den Airbus zu laden, der dann von Leipzig nach Köln fliegt oder sowas und dann mit einem UPS-Truck hierher gefahren wird? Wie kann sich sowas rechnen? Ne?
Naja, es ist ein riesen logistischer Aufwand dahinter, das wirklich alles zu planen, zu machen, das Flugzeug richtig zu beladen. Es muss ja mit dem Schwerpunkt stimmen. Das muss alles verankert sein. Es muss gerade, wenn Gefahrgüter dabei sind, ist es noch der Anspruch noch höher, das richtig alles zu verankern und so. Was dahinter steckt und trotzdem, sage ich mal so, bestellt man sich eben manche Sachen und sagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie das so billig produziert wird und B, dann auch noch so preiswert zu mir gebracht wird. Ja, dann habe ich noch was, erzähle ich auch noch ganz kurz, hat jetzt weniger mit Corona zu tun oder vielleicht doch. Letzte Woche war ich kurz bei meiner Mutter, ich bin ja in Sachsen-Anhalt zu Hause. Mit den Kindern sind wir Richtung Thüringen gefahren, um sie bei der nächsten Oma abzuwerfen. Und da fahren wir doch an dem berühmten Flughafen Magdeburg-Kochstedt vorbei. Also wirklich nur so rein 2 Kilometer, ist ein ehemaliger sowjetischer Militärflugplatz gewesen, der dann nach der Wende sozusagen zu einem kleinen Regionalflughafen umgebaut wurde. Sicherlich auch mit einigen Subventionen. Man hatte gehofft, dort Billigflieger anzusiedeln. So richtig hat das nie funktioniert. Ich glaube, seit 4 Jahren ist der zu. Wir fahren also hin, gucken so steht ein schöner Tower da, eine Bahn haben wir gesehen, noch eine Flughafenfeuerwehr. So, dann kommt ein Security raus und sagt, Sie sind auf dem Gelände der deutschen Flugsicherung. Ich so, danke für die Information. Ja, wir würden Sie aber bitten, wieder loszufahren jetzt hier. Ich so, alles klar, wir ein, zwei Fotos gemacht. Willi postet das bei sich auf Instagram. Kurz danach schreibt der Flughafen Kochstedt, ja, bisher waren wir zu, aber heute wurden wir wieder eröffnet, nämlich als Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme. Wirklich genau an dem Tag, als wir dort waren, war diese Eröffnung, der Regionalflughafen Kochstedt, ab sofort das nationale Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme, ein Drohnentest, Drohnentestplatz sozusagen, führte zur Wiederinbetriebnahme als Verkehrsflughafen in kleinerem Umfang. Na klar, weil du kannst mit Drohnen ja auch nicht überall fliegen, wo du willst. Und wenn du Systeme testen willst, traue ich mich das Wort Flugtaxi auszusprechen oder ähnliches, irgendwo musst du es machen, wo du Platz hast, wo du in Sicherheit bist, wo du eine Infrastruktur hast, die du brauchst. Ein bisschen schade, wir hatten sogar die Fernsehkamera im Gepäck, ich hätte dort gerne ein bisschen gefilmt. Aber leider hat der Security wahrscheinlich nicht gewusst, dass wir in guter Mission unterwegs sind.
Vielleicht waren auch gerade so geheime Tests, die ihr gar nicht filmen durftet.
Man weiß es nicht. Es war der Tag der Eröffnung. Ich glaube, wir sollten die bloß nicht beim Trinken sehen.
Das kann auch gut sein. Nee, aber da glaube ich auch dran, ne?
Ich weiß es nicht. Ja, das sind alles Sachen, die im Augenblick so passieren. Björn, ich würde sagen, wir sind eigentlich fertig. Ich habe noch eine Viertelstunde bis zu meinem nächsten Corona-Test übrigens. Danke, dass ihr dran wart. Wie gesagt, sorry, dass wir es wieder so kurzfristig gemacht haben. Wir basteln daraus den Podcast und wenn ich wir sage, dann bin ich das. Björn bastelt dafür etwas. Wir basteln dafür was aus deinem Flug und wenn ich wir sage, dann bist du das. Ja, und dann machen wir da zusammen was. Es gibt also demnächst wieder Bilder aus dem Cockpit von Björn. Wir hoffen, vielleicht schon nächste Woche, wenn nicht ein bisschen später. Wir wollen es noch im April machen. Livestream aus dem großen Airbus-Simulator. Ich muss mal einen Corona-Test machen und übertrage nachher auf Eurosport Gewichtheben. Muss ja auch einer machen, oder? Und im Mai wieder Schlag den Star. So, und ich nehme uns vom Sender. Also, ciao.
Tschüss.